Auf einem Parkplatz am Südrand von Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon Territory, lassen 10 Zylinder mit 6 Liter Hubraum den Auspuff heißer grummeln. Der Kundenbetreuer Keith Friendship erklärt den brandneuen PS-starken Truck Camper.
Okay, so this is a Ford 350. So it has a 6.8-liter 10-cylinder engine.
Er hat ungefähr 400 PS, also viel Kraft und viel Drehmoment. Rund 2,5 Tonnen wiegt der Pickup-Truck mit dem aufgesetzten Camper. So ein Gewicht über Bergpässe zu bringen, erfordert einen bärenstarken Motor. Auf der 1700 Kilometer langen Rundreise vom Pazifik im Süden bis zur Goldgräberstadt Dawson im Norden gibt es über weite Strecken nur unberührte Wildnis mit Wald, Seen, Bächen, Bären und Elchen.
So if you get bogged down in mud, then you can switch over to four low.
Wenn du im Schlamm stecken bleibst, schaltest du auf Vierradantrieb um und dann kommst du wieder raus. In dem Fach hier sind 2 Propangasflaschen. Wenn du Heizung, Herd, Ofen und Kühlschrank jeden Tag benutzt, halten sie für 3 oder 4 Wochen. Keith erklärt detailliert alle Handgriffe an dem Truck Camper. Und für den Highway hat er auch noch einige Tipps.
The most difficult road is top of the world. You never know what's going to happen. A little bit of rain.
Am schwierigsten ist der Top of the World Highway. Er ist nicht geteert. Ein bisschen Regen reicht, damit er mehrere Tage gesperrt wird. Und wenn es viel regnet, wird der Highway weggespült. Nicht nur das Wetter muss man bei einer Reise durch den Yukon beachten. Das größte Risiko sind die Tiere auf dem Highway. In einen Elch reinzufahren, ist, als würdest du in eine Mauer donnern. Und dann sind da noch die großen Trucks, die Steine aufschleudern. Das Problem sind nicht die Laster vor dir, sondern der Gegenverkehr. Mit all den guten Ratschlägen im Gepäck kann es dann endlich losgehen. Auf dem Alaska Highway Richtung Südosten. Erst 1942 bekam der Yukon durch den Bau des Alaska Highways Anschluss an das moderne Nordamerika. Mit der 2300 Kilometer langen Schotterstraße durch den Yukon bis hinauf nach Fairbanks wollten die USA Alaska militärisch gegen Russland absichern. Für die Stämme der Athabasca-Indianer, die seit Jahrtausenden im Yukon als Jäger und Sammler lebten, veränderte diese Straße quasi über Nacht alles. Kilometer 17, südwärts nach Alaska. Nur ein paar Kilometer südlich von Whitehorse geht es vom Alaska Highway ab auf den Klondike Highway. Vorbei am türkis schimmernden Emerald Lake, der gern in der Tourismuswerbung benutzt wird. Vorbei an der Carcross Desert, einer sandigen Dünenlandschaft. Vorbei am Lake Bennett, an dem Frederick Trump Anfang des 20. Jahrhunderts ein Hotel betrieb, in dem es Zimmer für Prostituierte gegeben haben soll. Die Kundschaft von Donald Trumps Großvater waren die Glücksritter, die 1898 durch den Klondike-Goldrausch in den Yukon gelockt wurden. Zehntausende wollten der Depression entrinnen, die an der amerikanischen Westküste damals die Menschen in Armut und Not stürzte. Sie packten ihre Sachen und machten sich auf den Weg, nicht ahnend, was sie im Norden erwartete. Kilometer 143 mit dem Zug an die Küste. In Fraser lädt die White Pass and Yukon Route zu einer spektakulären Zugfahrt ein. Sie führt steil bergab vom 1000 Meter hohen White Pass hinunter an die Pazifikküste zum Küstenstädtchen Skagway. Dabei geht es über die Grenze von Yukon nach Alaska. Auf der Fahrt wird es schaukeln und holpern. Das ist nichts, worüber Sie sich sorgen müssen. Das gehört zu diesem Zug.
Die Zugstrecke wurde vor 120 Jahren gebaut, während des Klondike-Goldrausches. Sie überwindet fast 1000 Höhenmeter. Dabei geht es durch Tunnel, über Brücken und durch eine herrliche Landschaft, die von den Gletschern geformt wurde.
Jacqueline Taylor Rose ist von klein auf mit der White Pass Yukon Railroad vertraut.
Meine Familie arbeitet in der dritten Generation für die Bahn. Erst mein Großvater, dann mein Vater und jetzt ich. Auch Cousins, meine Schwester und mein Mann gehören zur Firma.
Jacqueline, die als Marketingmanagerin für die White Pass Yukon Railroad arbeitet, kennt die ganze Geschichte der historischen Eisenbahnstrecke.
1898 and the railroad was completed in 1900 as a way to
Der Bau begann 1898 und dauerte bis 1900. Die Eisenbahn war die Versorgungslinie für den Yukon. Transportiert wurden Waren, Passagiere und all das Erz aus den Minen. Alles kam mit dieser Bahn nach Skagway, von wo es verschifft wurde. Der Tiefseehafen von Skagway ist das ganze Jahr über offen. Zusammen mit dem Zug entstand so der perfekte Transportweg in den Norden. Später kam dann der Tourismus. Die Bahn wurde saniert und general überholt. Seit der Wiedereröffnung 1988 ist die Strecke sehr wichtig als Landausflug für den boomenden Kreuzfahrttourismus.
Der Zug rumpelt quietschend über originale Brückenkonstruktionen hoch über dem Tal und durch stockfinstere Tunnel.
It is very dark inside, absolutely dark.
Es ist absolut dunkel hier drin, aber am anderen Ende wird es schon wieder hell. Von dort gibt es einen tollen Blick ins Tal.
Nach einer Talbiegung kommt ganz weit unten eine Meeresbucht mit Skagway in Sicht. Das dort unten ist kein See, es ist der Lynfjord, an dem Skagway liegt. Kilometer 177. Glücksritter und Kreuzfahrer in Skagway. Zwei riesige Kreuzfahrtschiffe liegen im Hafen von Skagway. Die Kreuzfahrer fluten durch die Hauptstraße, in der sich Geschäft an Geschäft reiht. Die Häuser sehen noch original aus, wie zur Zeit des Goldrausches. Nach einem Landausflug mit der White Pass Bahn stöbern hier die Kreuzfahrer nach Mitbringseln, vor allem in den zahlreichen Gold- und Juweliergeschäften, oder sie besuchen das Klondike Gold Rush Visitor Center. Dort erzählt Park Rangerin Cassie Anderson von der beschwerlichen Reise der goldgierigen Glücksritter, die Ende des 19. Jahrhunderts in den Yukon zogen.
Es waren Stadtmenschen, die keine Ahnung hatten, wie man in der Wildnis überlebt. Die Küstenberge versperrten ihnen den Weg ins Landesinnere. Es gab nur zwei Wege, hinüberzukommen. Entweder von Skagway oder vom 9 Meilen entfernten Dea aus. Von Skagway stiegen sie über den White Pass, aber das war ein sehr steiler, schlammiger Pfad. Und die Leute konnten ihre Pferde nicht ordentlich bepacken, so starben 3000 Pferde auf diesem Weg. Die zweite Möglichkeit, von Dea auf dem Chilkoot Trail die Berge zu übersteigen, war auch nicht leichter. Die Ausrüstung der Goldsucher wog eine Tonne. So mussten sie den Trail 30 bis 40 Mal gehen und der ist über 50 Kilometer lang.
Nachdem die Goldsucher ihre Ausrüstung über die Berge gebracht hatten, waren sie erst am Lake Bennett, jenem See, an dem Frederick Trump sein Etablissement betrieb. Bis zum Klondike waren es immer noch 800 Kilometer. Die konnten sie nur auf dem Yukon River zurücklegen. Sie mussten ein Boot oder Floß bauen und damit die Stromschnellen des Flusses bezwingen.
Wenn sie das überlebten, hatten sie endlich die Goldfelder erreicht. Aber es war zu spät. Alle guten Claims hatten sich schon die gesichert, die zuerst gekommen waren. Die Zehntausenden, die nachher kamen, gingen leer aus.
In Skagway legen nicht nur die riesigen Kreuzfahrtschiffe an, sondern auch die Fähren, die die Küstenorte bis hinunter nach Vancouver miteinander verbinden. Das Städtchen ist der nördlichste Hafen dieser Inside Passage genannten Fährroute. Für die weitere Rundreise muss der Truck-Camper auf die Autofähre verladen werden. Die Überfahrt von Skagway über den Fjord zur anderen Seite dauert eine Stunde. Der Zielhafen ist Haines.
Tell your sister I've missed her and I understand why we don't talk and why we can't be friends. Tell her I'm obliged for walking away. Saying nothing at all and she nothing nice to say. Mom didn't like me and I never knew why.
In Haines hat es einen der modernen Glücksritter an den Strand gespült, die es heute in den Norden zieht. Teilweise kommen sie noch immer wegen des Goldes. Viele kommen aber aus ganz anderen Gründen, so wie Roland Roberts. Zuletzt hat er in Denver gelebt. Jetzt sucht er hier oben einen Neuanfang. Can't say you were wrong, I can't say you were right. And I guess that I could have put up a fight. But I find it best when things go so wrong. To pack up my bag and keep moving on. Just to pack up my bag and keep moving on. I wrote that one this morning. Yeah, sitting out here. Den Song habe ich heute Morgen geschrieben, hier am Strand. Manchmal spiele ich für ein bisschen Geld, aber meistens einfach nur so zum Spaß.
Yeah, I play sometimes, you know, for a little pocket money now and then, but for the most part just for fun. I left.
Aus Denver bin ich weg, weil ich dieser Riesenstadt einfach müde war. So verkaufte er alles, was er besaß, und kam nach Alaska. Hier sucht er Ruhe und er schätzt die gelassene Lebensweise.
No one's ever in a big hurry and pretty much from anywhere in town you can just walk a couple of blocks and you'll be right here listening to the water and.
Niemand hat's besonders eilig hier. Du kannst von überall im Ort zu Fuß ans Meer spazieren, den Wellen lauschen, auf die Berge schauen und den Wind in den Haaren spüren.
Called Do What I Can. I wrote this on Valentine's Day of last year. Yeah, Do What I Can.
Es geht weiter. Von der Küste zurück in die Berge. Von Alaska zurück in den Yukon. Zunächst entlang am Chilkat River, an dem sich zum Lachszug tausende Weißkopfseeadler versammeln. Dann hinauf auf den 1000 Meter hohen Chilkat Pass. Vom saftig grünen Küstenwald zu winterlich verschneiten Berggipfeln über einer kargen Hochebene, die vom Highway weithin zu überblicken ist. Die gewaltige Gebirgslandschaft des Kluane-Nationalparks taucht am Horizont auf. Fast 6000 Meter hohe Gipfel mit riesigen Gletschern und dem größten nicht-polaren Eisfeld der Erde. 80% der Parkfläche sind von Schnee und Eis bedeckt. Es ist eine kaum zugängliche, unberührte Bergwildnis, in der Wolf, Vielfraß, Elch und Bär leben. Viele Bären. Hier gibt es die dichteste Grizzly-Population in Nordamerika. Until I do, I guess I'll just do what I can. Kilometer 363. Versteinerter Gletscher. Nationalparkguide Amber Bertrand Althaus führt über den Rock Glacier, einen gewaltigen, staubtrockenen Steinhaufen. Es ist ein Gletscher aus Steinen und ganz wenig Eis, das sich in vielen Metern Tiefe verbirgt. Kaum einen Kilometer vom Highway entfernt kann man von diesem seltsamen Gletscher ein weites Tal überblicken. Es steht unter der Selbstverwaltung der First Nations, die auch für das Nationalparkgebiet Mitbestimmungsrechte haben.
Kluane National Park and Reserve is also cooperatively managed, so between three governments.
Der Kluane Nationalpark wird gemeinsam verwaltet von der kanadischen Nationalparkbehörde und von den First Nations, deren traditionelle Stammesgebiete sich mit dem Nationalparkgebiet überschneiden.
So viel Mitspracherecht gab es für die First Nations lange Zeit nicht. Amber, die selbst indigene Wurzeln hat, erzählt von der Vorgeschichte und den Anfängen des Nationalparks.
Das hier war alles völlig unberührtes Land, durch das die Menschen als Nomaden zogen, bis der Highway gebaut wurde. Die Straße änderte alles. Die Menschen wurden gezwungen, sich anzupassen.
Die Indianer hatten immer nachhaltig gejagt und nur so viele Tiere erlegt wie nötig. Durch den Straßenbau wurde das Gleichgewicht zerstört.
There was over 30,000 people that came to build that road. So everybody's got to eat. So people are hunting.
Über 30.000 Arbeiter kamen hierher, um die Straße zu bauen. Alle brauchten zu essen. Und so wurde gejagt. Als die Überjagung offensichtlich wurde, richtete die Regierung 1943 das Kluane Game Sanctuary ein, in dem überhaupt nicht mehr gejagt werden durfte.
And in the Kluane Game Sanctuary, there was no hunting allowed.
Man merkt Amber an, wie emotional das Thema ist. Kein Wunder, nicht nur das Leben der Indianer wurde mit einem Schlag umgekrempelt, es begann für sie auch noch eine lange Leidenszeit.
What about the Southern Shoshone people? What about the people that
Was sollte aus den Menschen werden, die hier seit Jahrtausenden auf die Jagd gingen? Ihr Überleben hing davon ab und auf einmal war ihnen die Jagd verboten.
People were punished by the courts if they did go hunt on this land.
Plötzlich gab es eine Regierung und Gerichte, die den Indianern vorschrieben, wie sie zu leben hatten. Sie mussten ihr altes Leben aufgeben und eine neue Sprache lernen. Am schlimmsten aber war, dass ihnen die Kinder weggenommen wurden. Sie kamen in Internate und Heime oder zu Pflegefamilien. Noch bis in die 1980er Jahre wurden die Familien auf diese Weise zerrissen. Kilometer 482, Silver City Airport. Pilot Charles Phillips gibt Gas. Nach kurzem Anlauf hebt die kleine Maschine ab. Charles hat drei Gäste an Bord, die er ins Herz des Kluane Nationalparks fliegt. Es ist eng, ein bisschen wie in einem fliegenden Fiat 500, aber die Aussicht ist überragend. Charles zeigt auf einen kleinen, verwilderten Feldweg. Unten links die kleine Straße, das ist der ursprüngliche Alaska Highway. Da drüben sieht man die Reste der Brücke, die über den Fluss führt. Nach ein paar Flugminuten taucht hinter einer Talbiegung der erste Gletscher auf. Da links vorne kann man den Kaskawolsch-Gletscher sehen. Sein Schmelzwasser fließt in den Slims River und zum Kluane Lake. Wenig später überfliegt das winzige Flugzeug den Gletscher und steigt immer höher dem gewaltigen Eisfeld entgegen. Umrahmt von schneebedeckten 5000ern breitet sich eine riesige Eis- und Schneefläche aus. Hier sieht es aus, als wären wir in der Arktis. Unser Gletschercamp ist gerade vor uns. Dort landen wir. Normalerweise lande ich hangaufwärts und starte hangabwärts. Aber auch der Wind ist wichtig. Man versucht immer, gegen den Wind zu landen und zu starten. In der vollkommen weißen Landschaft ist die Orientierung schwierig. Nur der größer werdende Schatten des Flugzeugs verrät, dass Charles zur Landung ansetzt. Sanft senkt er die Maschine auf den 300 Meter dicken Eispanzer und bringt sie bei einem kleinen Zeltdorf mitten in der Schneewüste zum Stehen. Eine Gruppe Bergsteiger und Skifahrer ist gerade zu Gast in dem Camp. Sie verbringen einige Tage auf dem Gletscher und machen Touren zu den umliegenden Gipfeln. Die Dimension der Landschaft lässt sich kaum ermessen. Mount Logan, Kanadas höchster Berg, scheint nur 3-4 Kilometer entfernt. Doch Charles weiß es besser. Tatsächlich sind es über 30 Kilometer bis zu dem Berg. Nach einem kurzen Besuch in dem Camp drängt der Pilot zum Aufbruch. Man weiß nie, ob das Wetter umschlägt. Schnallt eure Sicherheitsgurte an, dann kann es losgehen. 20 Minuten später landet Charles wieder auf dem Silver City Airport. Unwirklich schnell ist der Wechsel von der endlosen Eiswüste zu der staubigen Landebahn, auf die die Sonne brennt. Weiter geht es auf dem Highway. 200 Kilometer nördlicher wird der Highway rauer. Schlaglöcher schütteln den Truckcamper durch. Orangene Fähnchen und Schilder am Straßenrand warnen vor Schäden und geflickten Stellen. Es gibt mehr und mehr Straßenschäden durch auftauenden Permafrostboden. Dadurch wird der Untergrund weich und die darauf gebaute Straße kommt regelrecht ins Schwimmen. Kilometer 705. Kühlung für die Straße. Seltsame Röhren ragen aus der Straßenböschung. Sie gehören zu einer aufwendigen Versuchsanlage zur Be- und Entlüftung des Straßenuntergrundes. Damit soll dieser gekühlt werden, um das Tauen des Permafrostbodens zu verhindern. Ein kurzes Stück weiter kreuzt der Highway die Grenze nach Alaska.
Des années de mémoires encombrées.
An der ersten echten Kreuzung seit 450 Kilometern geht es vom Alaska Highway ab auf den Taylor Highway, geradewegs nach Norden.
Loin des rancœurs amères agrippées aux saisons. Lost on the highway, lost on my way, lost on the highway.
Die schneebedeckten Gipfel des Küstengebirges verschwinden im Rückspiegel. Sanftwellige Hügel mit borealem Nadelwald reichen bis zum Horizont. Es ist ein endloses Heer schmächtiger Fichten von kümmerlichem Wuchs. Nach 105 Kilometern kommt Chicken, der erste und einzige Ort am Taylor Highway. Dort, am Rand der bewohnten Welt, produziert das amerikanische Fernsehen gerne Sendungen über das Leben der Goldgräber. Robin Hammond, die in Chicken das Postamt verwaltet, findet, dass bei den Reality-Shows eher nur Unsinn erzählt wird.
Out here, we're in the bush, here in Chicken, Alaska, we are definitely bush.
Das halbe Jahr über ist das Autofahren schwierig, weil es keinen Schneepflug gibt. Wir müssen alles selbst machen. Unser eigenes Wasser, unseren eigenen Strom, einfach alles.
Zweimal pro Woche landet ein Postflugzeug in Chicken. Auf dem Luftweg bekommt Robin frische Lebensmittel, im Winter jedoch nur, solange es nicht zu kalt wird. In Chicken kann das Thermometer auf minus 55 Grad Celsius fallen. Schnee gibt es aber überraschenderweise nicht so viel.
Wir bekommen höchstens einen Meter Schnee. Es ist hier wie eine kalte Wüste.
Im Winter verlassen die meisten Goldgräber den Ort und verbringen die kalten Monate irgendwo im Süden. Robin schickt ihnen dann die Briefe nach. Die Lebensgrundlage von Chicken ist das Gold. Wie die moderne Goldsuche abläuft, erklärt Mike Busby, der seit über 40 Jahren Gold aus dem Boden holt.
Gold is heavy. It's the heaviest thing that's in the ground. And so obviously gravity plays.
Gold ist schwer. Bei der Goldgewinnung spielt deshalb die Schwerkraft die entscheidende Rolle. Wir benutzen Wasser, um das goldhaltige Sediment zu bewegen und durch den Gewichtunterschied das Gold auszuwaschen. Das goldführende Sediment wird über Gitter gespült, an denen das Gold und andere Schwerminerale hängen bleiben. Das Ergebnis ist eine Mischung aus verschiedenen Schwermineralen. Daraus muss dann das Gold ausgefiltert werden. Es hat eine Reinheit von 75-90%. Der Rest ist zumeist Silber. Deshalb schmelzen wir es zum Schluss noch, um schließlich reines Gold zu bekommen. 40 bis 50 Tonnen Sediment laufen pro Stunde bei Mike durch die Waschanlage. Den Nachschub für die Maschinerie bereitzuhalten, ist ein hartes Stück Arbeit. Denn um an die goldführende Schicht zu kommen, muss Mike bis zu 25 Meter überlagernde Sedimente abtragen. Dieses Material und auch das goldführende Geröll sind durch den Permafrost betonhart gefroren. Deshalb müssen wir das Zeug auftauen oder mit dem Bagger abkratzen. Das macht einen Großteil der ganzen Arbeit aus. Wir bewegen mindestens 10-mal so viel Material, wie wir am Ende durch die Waschanlage schicken. Ostwärts von Chicken, dort wo Mikes Claim liegt, verwandelt sich der Highway in eine schmale, kurvige Schotterpiste. Hügel auf und Hügel ab. Hier beweist der vierradgetriebene Go North Truck Camper seine Zuverlässigkeit und Robustheit, besonders an steilen Passagen. Seine 400 PS treiben das 2,5 Tonnen Gefährt problemlos jede Steigung hoch. Kurz vor der Grenze sind ein paar Kilometer neu geteert. Sie führen hinauf über die Baumgrenze auf den Top of the World Highway. Die Grenzstation zwischen Alaska und Yukon liegt auf 900 Meter Seehöhe. Östlich davon geht es in dieser Höhe auf einer Schotterpiste weiter. Der Blick Weg reicht 60 Kilometer und mehr in die bergig-hügelige Landschaft. Wohnmobile und Motorradfahrer sind bei schönstem Wetter und guten Straßenbedingungen unterwegs, bergauf und bergab über den kahlen, baumfreien Höhenrücken. Nach und nach wird es wieder grüner. Bäume am Straßenrand zeigen, dass der Highway etwas an Höhe verliert. Schließlich geht es hinunter nach Dawson City. Die berühmte Goldgräberstadt liegt an der Einmündung des legendären Klondike River in den Yukon River. Kilometer 1153, abgefrorener See und Diamantenzahn. Mit rund 2200 Einwohnern ist Dawson der zweitgrößte Ort im Yukon und für hiesige Verhältnisse eine Metropole. Im Diamond Tooth Gerties, Kanadas nördlichster Spielhalle, wird jede Nacht gerockt und gezockt. Roulette, Blackjack, einarmiger Bandit. Kreuzfahrer, die von der Küste mit Bussen hierher gekarrt werden, drängen an die Spieltische. Bei ihrem überlangen Landausflug gehört die Show im Gerties zum Standardprogramm. Und natürlich ein Besuch am Bonanza Creek, wo der Goldrausch von 1898 seinen Anfang nahm. Der lokale Guide Danny Jeté erzählt dort die Geschichte von George Carmack, seiner indianischen Frau Kate, ihrem Bruder Skookum Jim und dessen Neffen Dawson Charlie.
Gold was found here.
Den ersten Goldfund gab es hier am 16. August 1896. Aber es ist unklar, wer es gefunden hat. Die Entdeckung wurde George Carmack zugeschrieben, weil er der einzige Weiße in der Gruppe war und nur er konnte einen Claim offiziell registrieren lassen. Heute dürfen Besucher am Claim Number One, dem Discovery Claim, selbst ihr Glück mit der Goldpfanne versuchen. Die Chancen sind aber gering. Ich glaube nicht, dass es hier noch Gold gibt. Hier wurde alles wieder und wieder durchwühlt. Mining the Miners hieß es zur Zeit des Goldrauschs, den Goldsuchern das Gold abzunehmen, indem ihnen schlaue Händler überteuerte Waren verkauften, vom Whisky bis zur Schaufel. Heute heißt es in Dawson eher Mining the Tourists, denn Touristen kann man in Dawson allerhand verkaufen. Am kuriosesten wird es in einem urigen Saloon an der Queen Street. Jeden Abend stehen Touristen hier Schlange, um für $5 eine ganz besondere Zutat in ihrem Drink zu bekommen. Einen abgefrorenen See. Der Sour Toe Captain erklärt, wie es geht.
You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch this gnarly toe. Just your lips.
Der schwarze Stummel, der einst ein menschlicher Zeh war, wird in den Whisky versenkt. Und dann muss das Glas so ausgetrunken werden, dass der Zeh die Lippen berührt. Der Sour Toe Captain überwacht alles ganz genau. Und er passt auch auf, dass kein Spaßvogel den Zeh verschluckt. Das ist auch schon mal vorgekommen. Und sehr ärgerlich, denn einen Ersatzzeh gibt es nicht so leicht.
Was it salty?
Tastes like a salty toe, yeah.
Alles bestens. Der Proband erhält als Belohnung für seine Heldentat eine Urkunde. Mit dem frisch erworbenen Zertifikat in der Tasche geht es zurück Richtung Süden, Richtung Whitehorse. Hinter Dawson säumen kilometerweit Geröllhalden den Highway. Es sind die Hinterlassenschaften jahrzehntelanger Goldsuche. Weiter südwärts werden die Wälder allmählich dichter, die Bäume größer. Nach der Hälfte der Strecke trifft der Highway wieder auf den Yukon River, der lange der einzige Transport- und Reiseweg durch das Land des Goldes war. Erst per Floß oder Ruderboot, später mit dem Raddampfer. Kilometer 1639, mit dem Kanu auf dem Yukon. Das darf bei einer Yukon-Reise nicht fehlen. Mit dem Kanu den Yukon hinunter, ganz so wie die Goldsucher des 19. Jahrhunderts. Paddelguide Niall Fink erklärt die Technik. Das Paddel senkrecht eintauchen, mit dem Körper vorwärts ziehen und dann ein bisschen Druck nach außen, um das Boot gerade zu halten. Das gilt für die Leute im Heck. Wer vorne sitzt, hält einfach das Tempo. Denkt immer dran. Arme gerade, Zug aus dem Rumpf heraus. Niall ermuntert dazu, die Technik immer weiter zu verfeinern. Wenn ihr aussehen wollt wie ein sexy Kanadier, dann müsst ihr schöne sexy Paddelschläge machen. Schaut immer auf einen Punkt in der Ferne. Das hilft euch, das Kanu gerade zu halten. Ganz entspannt geht es los. Flussab mit dem Strom. Wo es zu flach wird, vor allem an der Innenseite von Flussbiegungen, brodelt und rauscht das Wasser. Der Yukon ist praktisch die Hauptschlagader hier im Nordwesten. Es war die einzige Route durch das Yukon Territory und Alaska. Tausende von Jahren reisten die Menschen auf dem Fluss. Überreste dieser Zeit sind bei der Paddeltour überall entlang des Flusses zu sehen. Alte, verlassene Siedlungen, Handelsposten und Wrackteile von Raddampfern. An einer Stelle ist noch ein ganzes Schiff erhalten. Immer wieder sind am Fluss Adler zu sehen. Mit dem Fotografieren ist es allerdings ein bisschen schwierig. Zu schnell treibt die Strömung das Kanu weiter. Frische Spuren im Ufersand beweisen, dass Bären und Elche in der Nähe sind. Als sich in Whitehorse der Kreis schließt und der große Klondike-Kluane Loop geschafft ist, stehen gut 1700 Kilometer auf dem Tacho des Truck Campers. 1700 Kilometer auf dem Alaska Highway, dem Klondike Highway, dem Taylor Highway und auf dem Top of the World Highway. Dazu noch die Fahrt mit der White Pass Yukon Eisenbahn über die Küstenberge, die 150 Kilometer Kanu-Tour auf dem Yukon und ein 300 Kilometer weiter Flug mit dem Buschflieger in die unzugängliche Bergwelt. Und dennoch, wer den kanadischen Nordwesten bereist, wird immer nur einen kleinen Teil davon sehen. Am Ende versteht man, was damit gemeint ist, dass auf den Willkommenstafeln an den Grenzübergängen steht: Yukon, larger than life.
Thank you.